zart und bitter. Crime Stories.
Verbrechen. Justiz. Skandale. Crime Stories.
Rührfix. Schon mal gehört?
Nee. Hat das was mit unserem nächsten Crime-Fall zu tun?
Noch nie vom Rührfix gehört?
Nein. Ist das nicht dieses Andickpuder für Suppen?
Könnte man auch so nennen.
Ja.
Aber das, was ich meine, ist ein Haushaltsgerät. Ein handbetriebenes Haushaltsgerät.
Ja.
Ich habe dir ein Bild davon mitgebracht.
Vielleicht noch ganz kurz. Hallihallöchen, wir sind hier beim neuen Crime-Talk.
Ach so, Crime Talk machen wir.
Ja, klar.
Ich denke, wir reden heute über Haushaltsgeräte. Ich hab was über Haushaltsgeräte recherchiert.
Ach so, ich fand das jetzt eigentlich gut, dass du so mal so ungewöhnlich anfängst. So. Nicht so, hallo, wie geht's?
Hier, gucken dir an.
Ja, Rührfix. Okay.
Schon mal gesehen?
Nee, noch nie. Also das ist so ein Glasbehälter, oben ist ein Deckel drauf mit so einer
Kurbel.
Das sieht so ein bisschen aus wie die Kaffeemühle bei Räuber Hotzenplotz. Mhm. Und unten wird dann was gerührt in dem Glas.
Ja. Also das ist
ein bisschen oldschool, oder?
Ja, das ist ja auch alt.
Ja, also die neuen sind doch alle elektrisch.
Ja, das ist ein Küchengerät aus den 50er, 60ern, wurde weltweit fast 10 Millionen Mal verkauft, wurde sogar ein richtiger Designklassiker. Der hat eine Ära geprägt. Meine Oma hatte den auch.
Ja.
Ich habe da als Kind mitgespielt. Und du hast schon gesagt, wurde dann irgendwann von Elektrogeräten abgelöst.
Ja.
Und damit hat man zum Beispiel Sahne geschlagen oder irgendwas anderes dann halt verrührt. Und da ist so ein Getriebe drin und über das Getriebe werden dann halt so zwei, wie so Schneebesen betrieben. Und durch das Getriebe haben die natürlich eine krasse Übersetzung. Und wenn du da ein paar Mal rührst, dann geht das richtig ab und dann kannst du Sahne mitschlagen und so weiter.
Okay.
Hab auch ein Geräusch davon aus dem Internet runtergeladen. Mhm. Spiel doch mal bitte den Rührfix ab.
Gerne.
So klingt er.
Hört sich so ein bisschen an wie mein altes Fahrrad, wenn ich einen Berghof fahre, im dritten Gang.
Ja, oder irgendwie so ein Betonmischer oder sowas.
Ja.
Nee, das ist aber der Rührfix und ich habe als Kind auch, damit kann man ja auch gut in der Küche helfen.
Mhm.
Und ich habe als Kind damit auch gespielt, habe den dann einfach so rausgeholt, diese Schneebesen.
Ist das eigentlich schon Teil des Crime Talks?
Ja.
Ach so, oder ich dachte, erzählst du mir jetzt wirklich irgendwas über dieses Gerät.
Das hat alles...
Oder ist das unser neuer Werbepartner? weil wir die 10.000 Klicks geschafft haben.
Diese Folge wird präsentiert von...
wie heißt das? Rührmix.
Ja. Ne, okay. Es ist lustig, ja, aber letztendlich...
Crime ist ja nie wirklich lustig. Oder?
Letztendlich steckt dahinter aber auch eine tragische Geschichte.
Ja.
Ich wollte nur sagen, dieses Gerät kannte fast jeder in Deutschland.
Okay.
Der wurde zigfach verkauft und ich habe mit diesen Schneebesen gespielt, als wäre das auch wie so ein Roboter und habe dann damit das Getriebe so gedreht und bin damit über in den Küchentisch von meiner Oma gelaufen.
Mhm.
Damals hat man sich auch noch was zum Spielen ausgesucht und hat seine Fantasie benutzt.
Weil man nichts hatte, ne?
Ich hatte natürlich auch was, aber dieses Ding fand ich auch irgendwie faszinierend und wollte dann damit spielen.
Ja.
Und ja, das wurde von einem Erfinder und Unternehmer hergestellt, von dem August Heinzerling.
Mhm.
Der hat 1934 eine Firma gegründet und die Firma hieß, das muss ich gerade mal gucken.
Die Firma hieß.
Die gibt es nicht mehr, nein.
Ja, weil du hast gesagt hieß.
Oh, Verzeihung, dass ich dieses C da noch reingeschlichen hat.
Ich wollte jetzt nur mal einmal auch mal bei dir reingrätschen, weil du auch immer sehr oft bei mir mich korrigierst.
Ja, stimmt. Ja. Ich kann nicht anders.
Ist
und,
egal.
Und wenn du das bei mir machst, reagiere ich total empfindlich.
Ja, genau. Ja. War eigentlich auch sehr liebevoll gemeint. Ja.
Und 1934 hat er so eine Firma gegründet, August Heinzerling. Die Firma hieß Heimack Maschinen- und Gerätebau, also HII. Für seinen Nachnamen Heinzerling und dann MAG für Maschinen- und Gerätebau.
Mhm.
Und er hat einige Patente auch angemeldet, hatte einige Geräte dann auch und diesen Rührfix, das war der Renner. Verkaufsschlager. Ja. Und gerade nach dem Krieg, 50er, 60er, Wirtschaftswunder, das war eine Wirtschaftswundergeschichte. Ein deutsches mittelständisches Unternehmen, was eine ganze Generation auch geprägt hat. Weil
alle hatten diesen Rührmix zu Hause und haben da
Rührfix
und haben da, was hat man da eigentlich gemacht? So Soßen oder was?
Keine Ahnung. Zum Beispiel Sahne hat man damit geschlagen. Hm. Ja. Du hättest aber auch alles andere damit. Alles, wofür du den Schneebesen brauchst.
Kräuterdrink hätte man auch machen können.
Ja. Wie kommst du denn jetzt darauf?
Das war der letzte Fall.
Ah, ja. Von dem Fall. Wie hieß er?
Der Stich oder so.
Ein kleiner Stich.
Ein kleiner Stich.
Ja, war die Folge, die wir davor gemacht haben. Könnt ihr nochmal reinhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir haben nämlich den Crime-Monat und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Folgen öfters hört, damit wir da noch ein bisschen mehr.
Jede Folge 10-mal.
Das wäre super. Ja. Ja. Jedenfalls, der musste dann halt auch so 43, 44 die Produktion, oder beim Krieg schon vorher die Produktion einstellen, weil solche Geräte wurden nicht gebraucht, denn er musste andere Dinge, wovon er gar nicht wusste, wofür die dann eingesetzt wurde, hat dann so einen Geheimauftrag, der August Heinzeling bekommen, einen Geheimauftrag bekommen, um ein spezielles Getriebe herzustellen.
Ach, du meinst jetzt vorm Krieg?
Nein, er hatte die Produktion einstellen müssen.
Vorm Krieg?
Während des Krieges, weil diese Sachen dann nicht gebraucht wurden.
Ja.
Und hatte dann Spezialaufträge bekommen, wovon er nicht wusste, wofür wird das denn dann eingesetzt.
Ja.
Und so war es dann auch 44, hat er den Auftrag bekommen, ein spezielles Getriebe herzustellen. Und hat erst Jahre später, der Krieg war dann schon längst vorbei, hat dann erst festgestellt oder rausgefunden, dass das ein wichtiges Bauteil von der V2-Rakete war,
was er da
hergestellt hat.
Ja. Das gibt's ja gar nicht. Und der hat das wirklich nicht gewusst?
So
behauptet er.
Ja, erst.
Das würde ich aber auch erstmal.
Willst du denn da jetzt noch
in Anführungszeichen, glaube ich.
Also
setzen das Wort.
Gehen wir mal davon aus.
Gehen wir mal davon aus, das stimmt.
Ja, er hat.
Kann ja sein.
Er hat Rührgeräte.
Weil man muss dazu sagen, diese V1 war wirklich ein totales Geheimprojekt.
V2. Ja. V1 war aber auch ein Geheimprojekt.
Ja, genau. Also das kann vielleicht tatsächlich sein, dass er keine Ahnung hatte. Aber wenn mir BASF ankommt, die wussten nicht, wofür sie da ihren.
Ja, das war jetzt. Das war jetzt ein Tüftler und Erfinder, der hatte wirklich nur einen kleinen Laden. Dieser Rührfix, der wurde damals auch noch in Handarbeit hergestellt.
Okay.
Ne? Und erst nach dem Krieg hat er die Firma dann neu aufgebaut und hat dann auch bis zu 140 Mitarbeiter gehabt und hat, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, war eine Wirtschaftswundergeschichte. Und in einem ganz kleinen Ort hatte der da seine Firma, der Ort heißt Morschen in der Nähe von Kassel, mitten in Hessen. 3000 Einwohnerort, also, und wenn er da eine Firma hat, wo dann schon bis zu 140 Leute gearbeitet haben, den kannte da jeder. Der war wirklich sehr bekannt.
Okay.
Der Heinzeling von der Firma Heimack, mit dem Rührfix, hat er die ganzen Mitarbeiter und so weiter, hat dann auch, war ein angesehener Mann. 1979 müsste es gewesen sein. Ja. Nein, 73, ich sehe es ja gerade, hat er seinem Sohn Karl die Geschäfte übergeben. Er hat sich dann zurückgezogen, er selber ist dann auch 1989 gestorben, aber sein Sohn Karl hat dann das Ganze weitergeführt und später hat seine Ehefrau dort auch in der Verwaltung mitgearbeitet. Er hat eher so Kundenakquise gemacht.
Also der ursprüngliche Gründer der Firma.
Ja, der ursprüngliche Gründer der Firma hat 73 abgegeben an seinen Sohn, der hat das dann weitergeführt, hat eher so Kundenakquise gemacht und seine Frau, beziehungsweise die Schwiegertochter von dem August Heinzeling, hat dann die Verwaltung übernommen. Ja. Naja, und die haben sind in dem Ort geblieben, ist ja auch nicht unbedingt klar. Die hätten sonst wo hinziehen können. Die waren schon gemachte Männer, dann sagt man das so, gemachte Leute, so sagt man das.
Ja.
Sind aber da vor Ort geblieben, um halt auch die Firma weiter zu betreiben. Und haben in der Villa gewohnt, hatten aber keine eigenen Kinder. Sie konnten keine Kinder bekommen, also haben sie zwei Kinder adoptiert.
Ah, okay.
Ja. Kurz nach der Geburt. Zuerst ein Mädchen, dann später noch, 4 Jahre später, ein zweites Mädchen, die Ines und die Julia.
Okay.
Und ja, jetzt mache ich einen kleinen Zeitsprung. der, ich habe es ja auch eben gesagt, der Firmengründer ist dann 1989 gestorben und wir springen jetzt ins Jahr 1997.
Okay.
15.06.1997.
Mhm.
Ein Nachbar von dem Unternehmenspaar, der auch mit denen verwandt ist, weil das ist, der Ort ist nicht so groß und da hat man Onkel, Großcousin und so weiter, und hat auch den gleichen Nachnamen, hatte aber jetzt mit der Firma jetzt nicht unbedingt was zu tun, hat da nicht gearbeitet. Dem ist aufgefallen, dass da an dem Sonntagabend hat die nicht erreichen können und wollte da mal gucken gehen. Dann gab es dann aber auch schon einen anderen Anruf, erzähle ich nachher, wird sich das so auflösen. Jedenfalls war dann auch die Freiwillige Feuerwehr dann schon da, die gesagt haben, ja, die Polizei hat gesagt, wir sollen hier mal die Tür öffnen, weil sind nicht zu erreichen, etc. Und dann war dann der Nachbar und Verwandte dann auch mit direkt dabei. Er hat gesagt, okay, alles klar, dann gucken wir da mal zusammen. Und was haben sie dann in der Wohnung gefunden? Zwei Leichen.
Ja, also der Eigentümer der Firma wahrscheinlich, mit seiner Frau.
Den Karl und die Renate Heinzerling tot, mit aufgeschnittener Kehle, mega viel Blut.
Oh Gott.
Durchwühlte Schubladen, Tür offen, obwohl die haben ja einen Zugang. Durchwühlte Schubladen.
Also Tatort,
auf jeden Fall. Ja, ja, ein Doppelmord ist stattgefunden. Beide mit durchschnittener Kehle.
Ja.
Also ein entsetzliches Bild und waren erstmal alle geschockt. Und die Polizei hat dann auch direkt vermutet, okay, die Frau ist jetzt nur leicht bekleidet und es gab jetzt keine Einbruchsspuren. Hat die dort jemandem aufgemacht? Wahrscheinlich. Und die hätte doch bestimmt keinem aufgemacht, so leicht bekleidet, den sie nicht kennen würde. Was ist hier mit Ines oder Julia? Kam die nach Hause oder andere Leute, die die kennen?
Haben denn die Töchter
da? Die waren alleine, die waren da dort
alleine. Ja, aber haben die noch da gewohnt?
Eine hat da noch gewohnt. Ich sag nochmal gerade die Namen. Die Julia mit 16 Jahren hat da noch gewohnt. Die Ines, die 20 Jahre alt ist, ist da inzwischen ausgezogen, ist mit 18 ausgezogen. Und man denkt dann schon so, ja, das sieht schon nach Raubmord aus, ne? Alles so durchgewühlt und eben. Geld fehlt
aber
auch offensichtlich.
Aber das kann natürlich dann auch alles so vorgetäuscht sein. Ne?
Oder hat das vielleicht was mit Geschäftsbeziehungen auch zu tun? Ich sag mal jetzt bei einem reichen Unternehmer, hat man da direkt ein paar Ansätze. Weil der ist bekannt, er ist wohlhabend, der hat Geschäftsbeziehungen.
Ja gut, man kann natürlich vermuten, so der Einbrecher erhofft sich Geld da, ne?
Ja, zum Beispiel.
Weil arme Leute waren es ja nicht.
Oder? Raubmord hat man ja auch als erstes gedacht, weil da so viel durchwühlt war.
Ja.
Aber weil es keine Einbruchsspuren gab und sind die davon ausgegangen, dass dort aufgemacht wurde. Aber wer dann... Die Polizei dachte dann, das müssten aber doch dann jemanden sein, die gekannt haben. Weil sonst hätte die Frau nicht so die Kleidung so die Tür aufgemacht.
Also eine Postbote hätte sie jetzt nicht mit einem Nachthemdchen die Tür aufgemacht.
Ja. Und weil die Leute sie auch dann als sehr ordentlich und so beschrieben haben. Jedenfalls hatte das die Polizei dann erstmal vermutet, ja, die haben da vielleicht jemanden die Tür aufgemacht, den sie kannten. Punkt. Und der Nachbar hat aber da auch schon direkt ein Verdacht, der Heinrich Heinzerling, gleicher Nachname. Und er hat auch gesagt, der Kontakt zur Ines, zur älteren Tochter, der ist vollständig abgebrochen und die hat sich wohl nur gemeldet, wenn sie Geld brauchte. Ja, also vielleicht kann man da in diese Richtung auch nochmal.
Ja gut, aber da begeht man ja nicht gleich einen Mord.
Und der
wenn man seinen Eltern nicht mehr so
klar. Ja, und man hat dann auch mit vielen anderen gesprochen. Und der Anwalt der Familie meinte dann auch, dass die Renate ihm gesagt hätte, mit der Ines bin ich fertig. Die war nämlich, das war sonntags. Und am Donnerstag war die noch bei ihnen, die Ines, die ältere Tochter, und wollte irgendwelche Sparbücher ausgezahlt bekommen. Und die hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und er hat gesagt, ja gut, dann verklage ich euch und so weiter. Also sie haben sich um Geld gestritten. Und
wer hat gesagt, mit der Ines bin ich fertig?
Das hat die Renate gesagt, die Frau.
Ach so,
ja,
okay.
Ja.
Okay, dann war das so ein Bruch.
Ja, genau. Die hatten auch schon vorher kein gutes Verhältnis. Obwohl sie eigentlich so die vernünftige Tochter immer gewesen ist. Aber als sie dann auch ausgezogen ist, sie hatte dann auch einen Freund gehabt, den Kai. Und da gab es dann wohl auch den Verdacht, dass er einen negativen Einfluss auf die Ines hat. Und dass es dann heißt, hier, die sollen mal ein bisschen mehr Geld bezahlen und so weiter. Naja, da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, also ist schon komisch, ne? Es gab dann so eine Aussprache mit einem Streit, der nicht gut ausging. Das war am Donnerstag und am Sonntag sind die dann tot.
Ist Motiv auf jeden Fall, ne?
Hat die Polizei auch gesagt, die Kinder haben ein Motiv und Geld ist immer ein Motiv. Und haben sich dann das dann auch angeguckt. Ja, die würden dann halt auch ziemlich viel erben und so weiter, ne? Und haben dann auch mit dem Freund von der Ines, habe ich eben schon erwähnt, mit dem Kai gesprochen. Die waren ja dann auch dann da vor Ort. Ne?
Ja.
Und der hat dann direkt gesagt, das war bestimmt die Russenmafia.
Ja. Okay, ja. Boah, das klingt aber schon echt so mega verdächtig.
Ja. Und die
Russenmafia.
Und die erzählten dann auch direkt, und außerdem, wir waren ja auch gar nicht da, wir kommen jetzt gerade erst zurück. Wir waren das ganze Wochenende in München im Hotel und waren dann da noch was essen, und das können auch die und die bezeugen. Also haben schon direkt ein krasses Alibi ausgepackt.
Ja, okay.
Ne, dass man
da gar nicht mehr weiter ermittelt, ne?
Nee, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben noch gar nicht so weit gefragt, und die erzählen von
schon in so einer rechtfertigen.
Genau.
Weil die quasi da schon davon ausgehen, dass die im Visier stehen, der Ermittler oder so.
Aber die haben das dann natürlich sehr detailliert überprüft, dieses Alibi.
Ja, das hätte ich auch gemacht.
Und das war schon komplett wasserdicht. Also die waren in einem Hotel in München, haben da eingecheckt und haben sich dann auch mit anderen getroffen, wurden gesehen, und das konnte alles nachvollzogen werden.
Jetzt
haben auch ein Auto gemietet und sowas.
Es ist mein Gedanke natürlich erstmal, okay, es gibt ja noch den Auftragsmord, aber das passt dann wiederum nicht zusammen, dass die Frau nachdem die Tür aufgemacht hat. Also irgendwie.
Also die Frau hat nicht die Tür aufgemacht, aber sie hatten als Indiz gewertet,
wenn klar.
Da ein Fremder
klingelt. Oder selbst wenn der Mann die Tür aufmacht.
Ja,
also das passt jetzt irgendwie auch nicht so, finde ich.
Ja, aber das ist jetzt auch ein relativ schwaches. Vielleicht hat sie es nicht mitbekommen, dass jemand...
Vermutungen.
Genau, vielleicht hat sie es nicht mitbekommen, dass jemand klingelt oder was auch immer. Oder es wurde falsch eingeschätzt. Aber es gab keine Einbruchsspuren und man ist dann davon ausgegangen, die kannten denjenigen vielleicht, dem sie da die Tür aufgemacht haben. So hat dann die Polizei dann erstmal gedacht. Und Ines und Kai, die Julia noch nicht so, die haben erstmal so Ines und Kai sich mal so ein bisschen angehört. Und ja, Alibi stimmt schon alles sehr, aber die haben sich dann auch angeguckt, wo waren die denn da zum Beispiel?
Ja.
Und die waren da schon in einem teuren Luxushotel in München, hat die Übernachtung 1200 Mark gekostet. Das war 1997.
Ja.
Ist schon ganz schön teuer für so eine Suite gemietet.
Absolut.
Und er selber war auch ein junger Mann, er sieht 20, er 23, 24 oder so, war Koch bei der Bundeswehr. Schwimmt man jetzt ja auch nicht gerade in Geld.
Ja, da mietet man sich nicht ein Hotelzimmer für eine Nacht für 1000 Euro.
Ja, und außerdem haben die sich dann noch ein...
Vielleicht haben die ja schon mit dem Erbe gerechnet.
Er fuhr irgendwie ein Kia. Aber das war ihm wohl irgendwie nicht gut genug.
Habe ich auch mal gefahren.
Und?
Okay, aber es ist halt so ein 0-15 Schrottauto.
Schon so ein bisschen peinlich auch, oder?
Nö.
Aber ihm war das peinlich. Sie haben nämlich einen BMW geliehen.
Okay. Ne?
Natürlich hat er das nicht selber bezahlt, ein 5er BMW. Ah. Und wollte dann da auch so ein bisschen auf dicke Hose machen. Und die Polizei haben dann auch mal bei der Bundeswehr nachgefragt mit Kameraden, die ihn so kennen, gesprochen, Mordermittlungen. Ne?
Ja,
und Ines und Kai
wie
haben
man das auch aus diesen Tatortfilmen kommt, kennt, wo die dann immer so, wir fragen mal den nach, und dann rennen die irgendwo in eine Turnhalle, hey, kennst du den, was hat denn der gemacht? Ne? Alle so ausquetschen.
Genau.
Ja.
Weil das Motiv mit dem Geld und dass die da direkt mit ihrem Alibi kommen, was stimmt, Das haben die mehrmals kontrolliert, aber es wirkte seltsam. Und auch, dass der Verwandte und Nachbar da gesagt hat, ja, dieses zerrüttete Verhältnis mit der Ines, die Renate meinte, ich bin fertig mit der, ja, du musst mir nicht mehr ankommen.
Und dass die so wie auf dem Putzhauen mit Kohle aus dem Fenster rauswerfen.
Genau, ja.
Also, er ist Koch und sie, was macht sie?
Nichts.
Gar nichts, Ehefrau oder was?
Nee, die sind nicht verheiratet, sie ist 20.
Ach so.
Und,
ach so.
Okay, das stand aber, jetzt nicht, was, okay, was sie aber, macht, die wohnen zusammen.
Ja, gut, da hast du ein paar Kröten und gut ist, ne? Ja.
Aber sie kriegt ja halt Unterhalt von denen, die Eltern sind reich und so weiter. Aber das, die leben über ihre Verhältnisse als Paar. Mhm. Und bei der Bundeswehr meinten dann auch so ein paar Kameraden, ja, der hat öfters erzählt, dass er reiche Schwiegereltern hat. Oder die waren zwar nicht verheiratet, aber Schwiegereltern ins B.
Ja.
Hat das öfters dann gesagt. Und die meinten auch, ja, ziemliche Angeber und sowas, ne? Der hat hier schon gesagt, wenn ich da mal in dem Haus wohne, dann kannst du hier der Hausmeister sein. Boah. Und du kannst dann in die Einliegerwohnung. Also er hat schon so sein Erbe verteilt oder sowas.
Wahnsinn. Ne? Hat sich schon so da rein fantasiert, ne?
Absolut.
Ja, ja.
Und die Polizei hat, ach, okay, das ist ja sehr interessant.
Ja,
und die waren jetzt auch nicht mit ihm befreundet, die da bei der Bundeswehr. Die haben da, ja, wie soll ich das sagen? Fanden ihn auch komisch. Ne? Nicht nur deswegen, aber dass die das, okay, Mordermittlungen, okay, die fragen hier was zu diesem Kai, okay, dann erzähle ich mal, wie ich den empfunden habe. Mhm. Und ja, Schwiegereltern, die tot sind, ja, der hat erzählt, da sitze ich mal hier in der Wohnung.
Ja,
und
du
bist dann Hausmeister und so weiter.
Also das klingt schon sehr nach...
Da macht man sich mal ein paar Notizen als Polizei, oder?
Ja, so einer, der so ein bisschen so die Wirklichkeit zu seinen Gunsten hinbiegen will.
Ja.
Ne?
Ja. Und die beiden, Ines und Kai, die waren auch relativ schnell dann nach dem Mord in der Firma. Und da gab es dann auch Angestellte, die gesagt haben, die dann auch ausgesagt haben, dass sie das sehr komisch und auch pietätlos fanden, dass die dann da schon so in Anführungszeichen hier als die neuen Besitzer da aufgetreten sind, dass sich da der Kai in den Chefsessel gesessen hat im Büro von dem toten Vater, von der Ines und so. Das fanden alle fanden das total komisch. Ne? Einer, der ein Autohaus betreibt, hat auch gesagt, ja, die waren hier 2 oder 3 Tage später, die Beerdigung war noch nicht da, waren die hier auch bei mir im Autohaus und haben gesagt, was ist hier mit den Wagen, die meine Eltern hier bestellt haben, ein Cabrio und ein 7er, ja, sind die schon bezahlt? Der 7er wollen wir nicht, ist uns zu groß. Also auch hat gedacht, okay, die sind noch nicht mehr unter der Erde und die fangen schon so damit an, dass es nur um Geld geht,
etc. Da wird
schon
das Geld verteilt, ne? Ja.
Ja. Und dann war die Beerdigung und die ganzen Leute, die da auf der Beerdigung waren, es gab Gerüchte und Verdächtigung, die haben schon so ein bisschen Abstand zu den Kindern sogar gehalten.
Hm.
Und die haben eigentlich gedacht, da war auch der leitende Polizist, Kriminalkommissar, Obach heißt der Mann, der sogar das Paar persönlich kennt, weil der Ort nicht so groß ist.
Ja.
Und so einer, der da so eine tolle Firma hat, der ist ja auch total bekannt. Und natürlich kennt er dann auch Leute aus Politik und Gesellschaft und so weiter. Der ist ja dann auch auf Festen. Natürlich kannte der diesen
Kommissar
dann auch.
Ja, so in den Stadtbezirken, dann hier mal ein Hände schütteln, da mal ein bisschen.
Das ist jetzt auch kein riesiger Ort.
Ja,
Und die Leute haben schon so gedacht, aha, hier nach der Beerdigung werden die Kinder verhaftet. Deshalb ist er bestimmt
gemunkelt,
da. Ja, ist aber nicht passiert. Er war halt auch als Freund auch dort bei der Beerdigung und nicht nur als Polizist. Ja, das war jetzt soweit zu Ines und Kai, aber es gibt ja auch noch die Julia, die ist ja noch Schülerin sogar, die Julia. Und da sie wurde halt auch befragt und auch Leute, die sie kennen, wurden befragt, Freunde, Mitschüler und so weiter. Und da gab es dann halt auch so Sachen wie, die hat schon so gesagt, ich könnte meine Mutter umbringen, ich pack der Gift in den Kuchen und wenn ich halte es nicht mehr aus. Wenn
so zu ihren Freundinnen.
Ja, genau, wenn da nicht mal bald was, sich meine Situation bessert,
aber
dann passiert was Schlimmes.
Aber was denn für eine Situation?
Ja, habe ich ja noch nicht so gesagt.
Ach so, okay.
Ja. Und
wahrscheinlich so, So ein bisschen wie bei mir zu Hause. Geld kommt nicht rüber. Ne?
Ja, sie war ja noch Schülerin, also sie lebte ja auch noch zu Hause.
Ja gut, aber kann man ja trotzdem, kann man trotzdem den Hahn zudrehen.
Aber sie hat sich beschwert über ihre Eltern und da könnte man aber auch so, ja, ich könnte meine Eltern umbringen. Ja, das kann auch ein Teenager.
Jedem gehen noch seine Eltern auf die Nerven. Also ich meine, da
ja, mir ist ja
noch kein
nicht.
Grund, einen umzubringen, oder?
Natürlich nicht, aber das kann natürlich auch als normaler Teenager-Spruch gedeutet werden.
Ja, ne? Finde ich auch.
Aber das Verhältnis war wohl von Spannungen, war jetzt kein harmonisches Verhältnis. Mhm. Und die Julia, also die Kleinere, die hat auch sogar mal das Jugendamt eingeschaltet, hat dem Jugendamt mal einen Brief geschrieben und hat dort geschrieben, dass sie geschlagen wird von ihrer Mutter mit einem Kochtopf, mit einem Kochlöffel, wenn sie in der Schule was nicht kapiert. Sie war auch jetzt nicht so die besonders gute Schülerin und meinte dann auch, ja, mein Vater hat mich auch schon sexuell etwas belästigt, so am Hintern angefasst und beobachtet mich unter der Dusche und sowas. Ich werde hier nur angeschrien wegen schlechten Schulleistungen,
ja,
etc.
Das ist natürlich schon ein krasser Schritt, wenn man als Kind zum Jugendamt geht und da sowas sagt.
Ja.
Also ich kenne das, hab das auch mal von Leuten gehört, die ich kenne. Das ist schon eine krasse Nummer. Weil dann wird das Jugendamt auch ziemlich aufmerksam. Die sind sogar verpflichtet einzuschreiten und sich dann die Familie anzugucken. Ja, ich weiß jetzt nicht, was du dazu gefunden hast, aber das ist schon...
Die war auch 6 Wochen in der Pflegefamilie, ist dann aber freiwillig wieder zurückgegangen. Und es gab auch Aussagen, die meinten, ja, die Julia, die ist aggressiv und die schreit rum. Und die Mutter versucht normal, das, wie ich da, hat eine Zeugin gesagt, wie ich das mitbekommen habe, hat die Mutter immer normal mit ihr geredet und die Julia hat immer nur aggressiv geantwortet und es war quasi nicht zu kontrollieren und immer aggressiv zu ihr. Und das
war das denn, die hatten die beiden Kinder ja adoptiert, ne?
Ja.
Wie alt waren die denn, als sie die adoptiert haben?
Neugeboren.
Ach so, okay. Ja. Ja, weil sonst hätte man, manchmal ist es ja so, wenn man ein Kind zu sich nimmt, das schon sehr viel erlebt hat. Ja. Aber in dem Fall.
Nee, sie kamen als Babys.
Okay.
Ja, beide. Kurz nach der Geburt.
Ja.
Aber trotzdem ist das nochmal eine spezielle Familiensituation, wenn man adoptiert ist. Ob jetzt mit 1 Jahr oder mit 6 Monaten.
Ja, es sind halt.
Kann natürlich ganz normal laufen, aber es könnten Spannungen entstehen und die sind auch entstanden.
Genau, also da jetzt, also ich will jetzt hier keine Pauschalurteile ablassen. Ja. Ich kenne auch Adoptivfamilien, wo das wunderbar funktioniert.
Ja, aber das kann ja trotzdem
genau,
schon.
Hier, hat's
hier
halt
sind
jetzt,
zwei Kinder
genau,
adoptiert und die Spannungen häufen sich.
Ja, kann natürlich sein, dass vielleicht irgendwie dann auch nicht so das gegenseitige Verständnis oder ich weiß nicht.
Ja. Jedenfalls das Jugendamt hatte Zweifel gehabt. Das mit diesem Missbrauch haben die auch als nicht wahrscheinlich bezeichnet. Und nach 6 Wochen ist die Julia auch freiwillig wieder zurückgekommen.
Ja.
Und die Polizei hatte dann auch dann so gesagt, okay, die war da mal da. Und da war diese Stimmung, ich will weg, ich halte das nicht mehr aus bei meinen Eltern. Aber wo sie dann nach diesen 6 Wochen dann wieder zurückgekommen ist. Vielleicht hat sich dann die Stimmung von ich will hier weg gekippt zu die müssen weg.
Hm.
Ja. Und ja, Ines hat ja schon beim Kai gewohnt und er hat irgendwie bei den Eltern oder Großeltern vom Kai oder unterm Dach in so einem Zimmer haben die gewohnt. Also das wäre ihr lieber gewesen, als bei ihren Eltern zu sein und der Kontakt, der ist da auch
komplett. Ich meine,
komplett
vielleicht waren die ja auch die Eltern ziemlich ätzend. Kann ja sein.
Ja, kann sein. Muss
dass
nicht.
Dass die vielleicht irgendwie so alte Knochen waren, die so
kann sein,
komische
muss aber nicht.
Erziehungsstile.
Also es gibt jetzt niemanden, wo ich dann gelesen habe, dass die als super fürsorglich aber, bezeichnet wurden, aber jetzt auch eher als streng, aber jetzt auch nicht unbedingt ungerecht.
Ja, ne? Okay.
Und ja, dass die dann sich vielleicht auch erträumt haben, dass die Kinder oder eins von den Kindern auch mal die Firma übernimmt oder in die Firma einsteigt. Ja, das löst natürlich auch bestimmt Druck aus oder kann viel, viel Druck auslösen und eine unangenehme Situation dann bewirken. Aber letztendlich, die Ines hatte auch zuerst da Interesse dran gehabt. Aber dann kam der Kai und dann war das Interesse dann nicht mehr da. Und dann hieß es, ja, dann ging es nur noch um Geld. Und dann, wo sie ausgezogen ist mit 18.
Ja, der hat die wahrscheinlich auch nicht beeinflusst, ne? Weil
gut möglich.
Er war ja, das war ja für ihn ja dann irgendwie was ganz Wichtiges.
Naja, also Ines und Kai wohnen in dem kleinen Zimmer von Kai. Und Julia ist dann auch öfters da zu Besuch. Und dann heißt es von Kai und Ines, Julia, wie wäre es, wenn du Gift in den Kuchen packst?
Ja, Moment, woher weißt du das denn jetzt?
Ja, gab Prozesse.
Ja, okay. Ja, ja.
Wie wäre es, wenn die vergiftet werden, die Eltern? Und okay. Julia sagt, ja, da haben wir drüber gesprochen, aber ich hab das nie gemacht. Ich habe da kein Gift reingetan.
Die hat es nicht übers Herz gebracht.
Hat sie gesagt. Die hatten einmal gesagt, Rattengift in Kuchen oder in Nudeln ein Gift, das heißt E605. Unter einer anderen Bezeichnung habe ich es jetzt nicht gefunden. Ist auf jeden Fall auch ein krasses Gift. Ich glaube, so ein Insektengift oder sowas. Mhm. Und je nachdem, wie viel man davon, ist natürlich auch für Menschen tödlich. Und ja, die Idee hatten wir, aber haben wir nicht gemacht. Hat sie bestritten. Und
ja gut, aber wenn man ernsthaft schon so eine Idee hat, ja, also dann ist
sie jetzt, hatten schon Mordgedanken.
Ja, also dann ermittelt die Polizei auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Ja, die Polizei.
Also die Russenmafia, ich glaube, die kommt nicht mehr. Die zauberst du, glaube ich, nicht mehr aus dem Hut.
Die zauber ich nicht mehr aus dem Hut. Ja. Obwohl der Kai das dann bei der Vernehmung von der Polizei dann auch nochmal gesagt hat. Ja,
die Russenmafia.
Das war die Russenmafia, ganz, ganz bestimmt.
Wann war es?
1997. Und okay. Im Sommer 1997.
War da Russland auch schon so gefährlich wie heute, oder was? Ich weiß es nicht.
Ich glaube schon.
Ja. Okay. Ja.
Und mir wird warm.
Ja, weil der Putin hat doch immer hier mit seinem Giften, der vergiftet doch immer seine ganzen Leute im Ausland.
Ja, mit Polonium oder was
war das?
Nee, ein anderes radioaktives Mittel. Okay. Ja, die Polizei hat die dann auch nochmal zu dritt verhört und die hatten sich dann schon so gehofft, wenn die Julia was weiß, die wird umkippen. Weil dieses Kai und Ines, die sind irgendwie so.
Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen?
Mach das.
Wieso haben die denn nicht mal den Tatort ordentlich umgedreht? Fingerabdrücke, Blutspuren bei dem Paar zu Hause untersuchen, gibt es da eine Mordwaffe? Da muss ja ein Messer irgendwo im Spiel gewesen sein.
Noch nichts gefunden. Ihnen wurde die Kehle durchgeschnitten. Tatwaffe wurde nicht gefunden, Blutspuren ohne Ende, aber ja, die haben ja ein Alibi, also die haben sich schon gedacht, irgendwas wissen die und wenn sie Mittäter sind, aber das passt alles so nicht zusammen, was die da so erzählen und das, was andere Leute uns erzählen, wir müssen jetzt auf dem Verhör mehr abkochen und vielleicht fällt die Julia um, dass die irgendwas erzählt.
Ja.
Und Julia hat dann vor der Polizei gesagt,
Die 16-Jährige.
Ja. Die hat gesagt, ja, ich sollte einen Schlüssel in der Zeitungsbox hinterlegen. Das hat mir die Ines gesagt, einen Tag vorher. Und das habe ich gemacht.
Aha.
Ja. Und da war...
Da Alarmstufe rot.
Genau, da ging es dann los.
Das ist
quasi ein Teileständnis gewesen. Ne?
Ich meine,
die Ines hat gesagt, ich soll das machen und ich habe es gemacht.
Aha.
Ein Schlüssel zur Wohnung. Tor, Wohnung, alles Mögliche.
Ja.
Und sollte ich da reinlegen.
Der Täter.
Ich weiß nicht, warum, ich wollte es auch nicht wissen, aber.
Achso, das wusste sie nicht, oder was?
Tja, konnte sie sich ja schon irgendwie denken, ne? Sie hatten sich ja da öfters drüber unterhalten,
aber das ist ja nachher beim Urteil total wichtig. Wenn du jemanden den Schlüssel hinterlässt, du weißt, was der vorhat, ist das ja eventuell sogar Mittäterschaft. Ja. Und Mittäterschaft wird genauso hart bestraft. Wie die Täterschaft.
Also, letztendlich war es dann doch die Russenmafia am Ende.
Ach komm.
Nein, war es nicht.
Gott sei Dank.
Bei diesem Alibi hat dann die Polizei dann auch gedacht, ja, die haben das Alibi, aber das haben die...
Konstruiert.
Ja, es fand statt, aber die haben sich das vorher so zurechtgelegt, um es genau so, dass die überall gesehen werden. Die waren dann, nachdem sie in diesem Luxushotel dann zurückgefahren sind, haben sie sich mit der Ines getroffen in einem McDonald's. Dann sind sie mit zu dritt in eine Gaststätte gefahren. Da wurden sie gesehen. In der Gaststätte hat sie dann gesagt, oh, ich habe so Bauchschmerzen, dass sie dann in ein Krankenhaus gefahren sind mit Verdacht auf Blinddarm. Hatten sie da aber nicht. Sie hatte nichts am Blinddarm.
Also dieser Aufenthalt in einem Hotel und dieses Alibi, das fand alles um dieses Haus herum statt.
Nö, das...
Also das war jetzt nicht
das Luxushotel war in München. Und wo die zurückgefahren sind, haben die sich dann an dem Sonntag mit der Julia getroffen im McDonald's, sind dann in eine Gaststätte gefahren und haben dann quasi so einen Krankenhausbesuch dann noch fingiert.
Okay.
Ne? Alles so, dass man, ja, wir waren da und wir wurden da gesehen und so weiter. Und
haben die dann im Krankenhaus und da irgendwie, da hat man doch Unterlagen, ob die eingecheckt
sind? Ja, die waren da. Die waren
ah, ja, da. Okay.
Ja. Das Alibi war total
okay.
Ne? Aber deswegen hatte die Polizei gesagt, die müssen aber was gewusst haben. Wenn sie es nicht selber waren, dann waren sie Mittäter.
Na ja, klar.
Und als die Julia dann gesagt hat, ich habe da einen Schlüssel hingelegt, warum sollte denn für die Ines bestimmt nicht? Die hat selber einen Schlüssel oder so. Oder
stimmt.
Oder was auch immer.
Stimmt. Warum soll die für Ines einen Schlüssel einlegen?
Ja, hat sie ja nicht für Ines hingelegt.
Gut, dann war es ein Dritter.
Sondern für jemand anderen.
Mhm.
Ja. Und zwar war das so, ja, die waren dann da in dieser Gaststätte und später dann in dem Krankenhaus und sie selber haben dann zu Hause angerufen, okay, ging keiner ran, die Eltern waren tot, dann haben sie bei einer Nachbarin angerufen und meinte, ja, kannst du da mal gucken, ob die da sind und dann, ja, nö, ich sehe hier nichts und dann haben die selber von der Gaststätte aus die Polizei angerufen. Und dann zwei, dann zwischen dann auch der Nachbar da, dann die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei hat gesagt, wir sollen hier aufmachen. Und dann haben die, das war dann so 10 Uhr.
Nach dem Motto, wenn wir selber schon die Polizei rufen, dann können wir es ja nicht gewesen sein. Ja,
so ähnlich.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Na, jedenfalls, wo die in der Gaststätte gesessen haben, in der Zeit ist halt jemand
da rein und hat die regelrecht abgeschlachtet, gelyncht.
Ja, also es war so. Jedenfalls das
ist
mit.
Aber auch brutal, oder?
Ja, total.
Die sind da rein und haben denen die Kehlen aufgeschlitzt.
Also nachdem die heftig. Julia gesagt hat, dass ich da den Schlüssel reingelegt habe, dann gab es auch einen Haftbefehl. Das war dann schon.
Gegen Ines?
Ja, gegen alle. Ne, gegen alle drei.
Ach so.
Die hat einen Schlüssel hingelegt, weil das die Ines gesagt hat. Also jetzt erstmal Haftbefehl.
Ja.
Aber wer sind die Mörder?
Ja, ja,
ne?
Eben.
Ja. Ja. Du hast ja eben selber schon gesagt, Mittäterschaft, ne? Oder dafür gibt es auch einen Haftbefehl.
Also dieses, ich weiß, krieg das nicht mehr zusammen, aber wenn der Vorsatz die ganze Tat und die Ausführung der Tat betrifft und man dann noch einen Beitrag dazu leistet, oder dann gerät man ganz schnell in eine Mittäterschaft.
Ja, ja.
Und dann droht ordentlich Gefängnisstrafe.
Naja, jedenfalls Haftbefehl.
Das muss man immer trennen, ein kleiner juristisches Intermezzo, das muss man immer trennen von der Beihilfe. Ne, Beihilfe.
Du kannst da gleich noch mehr zu sagen. Halt dich noch einen kleinen Moment zurück.
Okay.
Aber du merkst schon, der Fall ist elektrisierend, oder?
Ja, ja, ich finde es. Ja, vor allen Dingen, mich interessiert jetzt, wer es war.
Ja. Also sie haben.
Und dann noch, warum?
Sie haben, warum kannst du ja schon denken, oder?
Oh ja, klar.
Ja.
Kohle.
Ja.
Ja.
Also sie haben das Handy vom Kai, 1997 ein Handy zu besitzen, war jetzt auch nicht gang und gäbe. Ich hatte damals noch keins. Mein erstes Handy hatte ich 2001. Aber Kai war ja auch schon ein bisschen älter. Jedenfalls, er hatte ein Handy und sie haben sich das angeguckt. Und
du weißt noch, wann du dein erstes Handy hattest?
Ja, ich weiß auch noch, was es war. Ich weiß auch noch, warum ich mir das Handy gekauft habe.
Echt?
Um mit meiner ersten Freundin SMS-Nachrichten zu schicken. Sie hat nämlich gesagt, hol dir doch mal eins, dann kann ich dir eine SMS schreiben.
Ich weiß noch, wie ich...
Ich habe nämlich immer gesagt, ich brauche keins. Kannst du mich bei meinen Eltern zu Hause anrufen?
Ja, ja, klar. Am Anfang haben wir es ja immer nur so Business.
Oder Internet, E-Mail. Wir können es E-Mail schreiben, reicht ja auch.
Ich weiß nicht mehr, wann ich mein erstes Handy hatte. Es war irgendwie so ein Nokia-Knochen. Aber ich weiß noch, wo ich mal im Englischunterricht, das muss vor 1995 gewesen sein, mit so einer Handy-Attrappe einen Klingelton
Die Zart- und Bitter-Hörer kennen diese Geschichte.
Echt?
Ja.
Da habe ich so einen Klingelton ausgelöst. Und dann hat es so im Englischunterricht geklingelt. Alle so, was ist denn das?
Ja.
Und dann bin ich im Englischunterricht so an diese Attrappe gegangen, habe so getan, als würde ich telefonieren. Mhm. Und alle haben sich totgelacht, weil das so abgefahren crazy ist, dass jemand ein Handy hat.
Also unsere
Crime. Das war vor 95.
Unsere Crime-Hörer rasten jetzt komplett aus. Ich will jetzt hier gerade die Katze aus dem Sack lassen.
Okay, ja, erzähl. Entschuldigung.
Jedenfalls haben die Ermittler dann gesehen, aha, der hat hier an dem Tag, der Kai hat hier mehrmals eine Frau angerufen, eine Bekannte von ihm, Diana heißt die. Mhm. Die müssten wir uns mal angucken, die Diana. Warum hat er die dann an dem Tag 6, 7 oder was, ich weiß es nicht, wie oft.
Also konnten die auswerten.
Ja, auf jeden Fall hat er sie sehr oft angerufen. Mhm. Und dann haben sie Diana besucht und erstmal ein bisschen beobachtet und beschattet. Haben dann gesehen, okay, die Frau, 18-jähriges Mädchen, zierlich, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Die arbeitet in einem Einkaufszentrum in Kassel, ist ja auch in der Nähe die Stadt. Ne? Ist jetzt eher ungewöhnlich, dass die zwei Erwachsene
Menschen,
ja, genau,
die sich natürlich in so einem Todeskampf mit Händen und Füßen wehren werden würden. Ja.
Jedenfalls haben sie dann gemeint, okay, aber Diana hat einen Freund, der auch in dem Einkaufszentrum arbeitet, als Wachmann.
Okay.
Ja. Das ist der Sascha, der ist 23 und die wohnen auch zusammen. Und er ist da vor kurzem.
Also Wachmann wahrscheinlich auch gut gebaut und so, ne?
Ja, breite Schultern, was größer, kräftig, ja. Und sie haben sich den dann auch angeguckt. Der hat eine Frau und ein Kind, ist aber mit Diana zusammen und wohnt bei ihr zu Hause. Oder die wohnen zusammen.
Ja.
Und die Diana arbeitet an einem Crepe-Stand. Hm. Und ja. Sie hat Ines und Kai am Crepe-Stand kennengelernt. In dem Einkaufszentrum.
Ja.
Und waren sich irgendwie sympathisch, haben ein bisschen sich unterhalten, waren sich vielleicht auch das ein oder andere Mal getroffen dort.
Ja, und dann reicht man so einen Crepe rüber und dann so, während man so den Crepe reinbeißt, sagt man dann so, ey, hast du nicht mal Lust, unsere Schwiegereltern umzubringen oder was?
Ich meine, kennst du jemanden, der meine Eltern umbringen könnte?
Das haben die gefragt?
Ja, haben die gefragt.
Nicht ernsthaft?
Doch.
Das ist aber ganz schön riskant, weil die dann noch sagen kann, okay, ich alarmiere jetzt mal die Polizei.
Ja, wäre vielleicht besser gewesen.
Oder
für die Eltern wäre es besser
vielleicht
gewesen.
So die normale Reaktion gewesen, oder?
Aber ihre Reaktion war, ja, vielleicht mein Freund. Den könnte ich mal fragen.
Ey, das ist ja total krass.
Ja, weil mein Freund hat...
Das ist ja unfassbar.
Ja, weil mein Freund hat nämlich auch mal behauptet, er hätte schon mal einen umgenietet. Dann wäre er da vielleicht der Richtige. Es gibt aber auch eine andere Quelle, die hat gesagt, die meinte, ich frage mal meinen Freund, ob der jemanden kennt. Ne? Mhm. Und der Freund hätte sich dann selbst ins Spiel gebracht. Also das ist jetzt unklar, ob die Diana gesagt hat, ja, mein Freund, der könnte das schon machen, der hat da auch schon mal einen umgenietet. Oder ob sie gesagt hat, ich frage mal meinen Freund, ob er jemanden kennt.
Ist ja eigentlich auch egal im Ergebnis.
Ja, aber ich wollte es jetzt gerade noch gesagt
haben. Ja, gut.
Jedenfalls hat der Freund dann gesagt, ja, mach ich. Und vereinbart war...
Was ein krasser Typ.
Ja.
Das ist voll der Mörder.
Vereinbart war, dass Julia und Ines dann erben und dass dass Diana und der Sascha 2% des Erbes bekommen würden.
Das sind?
Denkt man, ich weiß es nicht, wie hoch das Erbe war.
Das würde mich jetzt mal interessieren.
Aber man denkt, ja, 2% klingt jetzt nicht so viel.
Ja, eben.
Aber wenn die 50 Millionen schwer sind.
Naja, mich würde jetzt schon gerne mal interessieren, für wie viel Euro man so zwei Leute abschlachtet.
Ja, letztendlich haben die ja gar keinen
Das müssen
Geld
ja bekommen. Wohl mindestens 100.000 Euro oder so gewesen sein, oder?
Keine Ahnung. Letztendlich haben die ja gar kein Geld bekommen. Die, denkst du, Ines und Julia hätten auch gewusst, was die Firma wert ist, was das Haus wert ist, was die an Bargeld haben, was die dann erben würden? Nö, die haben einfach nur gesagt, das gehört uns dann alles und ihr kriegt 2% vom, in Anführungszeichen, gesamten Erbe.
Also der, tut mir leid, der Typ muss so dumm gewesen sein.
Der ist 23 und seine Freundin 18.
Überleg doch mal, du schlachtest zwei Typen ab und danach sagen die, nö, April, du kriegst nichts. Was soll der denn da machen? Sich einen Anwalt nehmen und sagen, wir haben das aber vereinbart?
Ich weiß nicht,
ob... Dann kann der sagen, ja, dann kriege ich halt nichts. Was soll der denn machen?
Also ob die einen Vertrag unterzeichnet haben, keine Ahnung. Aber viele Leute sterben ja auch. Oder ich sag mal, Leute fallen auch einem Verbrechen zum Opfer, die sich mit den falschen Leuten einlassen. die dann sagen, okay, danke, dass du das gemacht hast, aber ich halte mich jetzt nicht an den, in Anführungszeichen, schmutzigen Deal, den wir da gemacht haben. Ja, ja, und dann wird man sagen, ja, dann bringt der Sascha uns vielleicht selber um. Ne? Naja, das wahrscheinlich war übrigens, haben die auch gar nicht so weit gedacht.
Kleines juristisches Intermezzo, ja, war übrigens immer im Jurastudium ein sehr interessanter Fall, ob man einen Anspruch hat, einen zivilrechtlichen, ja, Anspruch auf Auszahlung des Geldes, wenn man so einen dreckigen Deal macht. Weil, so, weil es ist ja ein Vertrag.
Ja.
Die haben ja einen Vertrag gemacht. Ja. Und aus Verträgen hast du Ansprüche. Und dann war halt immer die Frage, ob man das prinzipiell verlangen kann, das Geld. Hm. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr die Antwort. Ich meine, ich hatte in Erinnerung, das sind sittenwidrige Geschäfte.
Die sind rechtswidrig.
Ja, ne? Aber es finden ja tausende Millionen Deals statt, permanent, im Drogenmilieu, überall. Ja. Das sind ja alles Verträge. Ne, Drogendeals und so. Ja. Und ich meine, das war so, dass die Prinzip vor Gericht jetzt nicht ihren Anspruch auf Auszahlung des Geldes aus meinem Drogendeal oder was auch immer.
Okay, kann ich mir auch vorstellen.
Oder aus meinem Deal, dass ich jetzt Leute umbringe. Ich meine, das war im Ergebnis sittenwidrig und da gab es dann keinen Anspruch.
Jedenfalls, die haben sich dann auch getroffen, diese beiden Paare. Die Julia hat diese Leute nie gesehen. Ne? Aber Ines, Kai, Diana und Sascha, die haben sich getroffen, haben sogar so einen Lageplan gezeichnet und eingezeichnet, wo die Alarmanlage sind und so weiter. Aber letztendlich haben sie ja dann doch gesagt, wir deponieren da den Schlüssel.
Also der Koch und diese Crepe-Verkäuferin mit ihrem Türsteher.
Also der Koch ist der Kai, der ist mit der Ines zusammen.
Ja.
Und die beiden haben sich mit Diana und Sascha getroffen.
Ach so, ja, okay.
Um das so aufzuschreiben, wie die das dann machen sollen. Ja, ja. Die haben ja gesagt, wir sind dann in München und haben Alibi, genau, und so weiter und so fort. Und ihr macht das dann, ihr findet da in der Zeitungsbox den Schlüssel.
Okay.
Ja, und dann sind die dann da hingefahren am Sonntag. Wenn man überlegt, das war ja am 15.06. Da war es ja auch noch komplett hell abends.
Stimmt.
Das war 8 Uhr, nee, vorher sogar noch.
Ziemlich riskant.
Noch vor 8 Uhr, ja. Und ja, dann sind die aber trotz dem Schlüssel nicht reingekommen. Die haben nicht kapiert, wie man das dann da aufschließt. Irgendwie Tor und sowas. Konnten mit dem Schlüssel quasi nichts anfangen.
Echt?
Ja.
Aber du meintest doch, es gab keine Einbruchsspuren.
Ja, gab's ja auch nicht. Die haben geklingelt.
Ernsthaft?
Ja. Dann haben die einfach geklingelt. Und die Diana war auch mit dabei, obwohl eigentlich abgesprochen war, dass die Diana nicht mit dabei ist. Die hat dann aber gesagt, lass dich das nicht alleine machen. Ich habe Angst um dich, ich komme da mit dir. Ne?
Und ich habe Angst um dich, um den Mörder.
Ja, genau.
Okay.
Und wer jetzt die Tür aufgemacht hat, weiß ich nicht. Jedenfalls.
Wahrscheinlich der Mann, weil sie war ja im Nachthemd.
Wurde die Tür aufgemacht und die haben gesagt: Ja, wir haben eine Autopanne, können wir mal telefonieren?
Also,
okay, ja, kommt rein.
Mies.
Und er hat sogar noch am Telefon irgendwas gemacht, ob er jetzt wirklich telefoniert hat oder nicht. Und dann hat das Messer gezogen und erst dem Mann die Kehle durchgeschnitten. Und die Frau hat noch versucht zu fliehen, aber sie sind hinterher. Und dann hat der Mann dann auch der Ehefrau die Kehle aufgeschnitten. Und Diana war dabei.
Skrupellos.
Diana war dabei.
Also
und hat
eine Menschen, die...
Die war dann, hat dann die Ehefrau auch mit dem Messer dann noch bedroht und in Schach gehalten. Mhm. Die hatte dann auch von diesem Messer Abwehrverletzungen. Mhm. Und ja, du sagst es, dann hat der Mörder dann ist zur Tat geschritten und hat das, wie du es gesagt hast, eiskalt mit dem Messer. Das hat man auch auf Fotos dann gesehen. Die haben dann ihre Tatwaffen in so einen kleinen Fluss geworfen. Das war so eine fette Klinge mit so einem integrierten Schlagring.
Ach krass. Ja.
Und damit...
Also die Mutter ist dann danach gestorben. Also erst haben sie dem Mann die Kehle durchgeschnitten. Ja. Sie hat versucht zu fliehen und dann haben sie ihr auch noch die Kehle durchgeschnitten. Ja. Und die Freundin hat, meintest du, hätte sie noch in Schach gehalten oder was?
Ja, die Diana, die war dabei und hat auch das Messer gezogen und es gab halt auch von ihrem Messer Abwehrverletzungen.
Ach so, die hatten zwei Messer.
Also. Ja, sie hat jetzt nicht zugestochen und sie auch nicht umgebracht,
ja,
aber sie war dabei, hat sie in Schach gehalten und alles Mögliche dann auch mitgemacht. Später haben sie dann quasi so getan, als wäre es hier ein Raubüberfall gewesen. Aber die Polizei hat ganz schnell Raubüberfall ausgeschlossen, weil es hat zwar Bargeld gefehlt und es waren Sachen durchwühlt, aber da lag Schmuck rum, der nicht angerührt war und andere wertvolle Gegenstände, die man sich leicht hätte mitnehmen können, aber die waren alle noch da. Also das haben die sich schon gedacht, das mit dem Raubüberfall,
das ist nix.
Das haben die zwar nicht so nach außen ihnen kommuniziert, dass sie daran nicht glauben, aber die haben das schon gedacht, das ist es nicht.
Aber krass, haben die das dann irgendwann zugegeben alles oder was?
Ja.
Die haben ausgepackt, ja?
Ja.
Haben sie die so weich gekocht?
Ja, die
Diana. So abgekocht, ja?
Diana hat es dann halt auch gesagt. Ne?
Sie ist eingebrochen.
Ja. Und
deshalb wussten die auch, wo dieses Messer liegt, im Fluss.
Ja. Ja, haben sie dann mit einem Taucher rausgeholt. Ja, und auf der Anklagebank saßen dann 5 junge Leute. Die Julia, die Mörder noch nie vorher gesehen hatte.
Sie, die Junge, mit die den Schlüssel platziert hat, ne?
Ja, ja. Hm. Ihr Anwalt hat Freispruch wegen geringer Tatbeteiligung gefordert. Dann war Kai und Ines vor Gericht. Und die haben vor Gericht gesagt, ja, wir wollten ja der Julia nur helfen, die ja bedrängt wurde. Deswegen war auch das Jugendamt ja da. Und uns ging es da gar nicht um Erbe oder so, wir wollten nur der Julia helfen. Wo dann aber dann halt auch die Justiz gesagt hat, das passt dann aber irgendwie nicht so, dass man so viele, dass so viel dafür spricht, dass ihr doch direkt ans Erbe wolltet.
Ja, vor allen Dingen haben die das doch, diesen Deal mit diesen Mördern gemacht.
Ja, ja, aber Verteidigungsstrategie.
Ja, ja.
Wir wollten nicht ans Erbe, das war keine Heimtücke.
Das ist aber einfach nur unglaubwürdig.
Wir wollten nur der Julia beistehen.
Ja, ne? Klingt unglaubwürdig. Ja.
Und noch zu Diana, Parallele, auch ein adoptiertes Mädchen.
Die mit dem, die diesen Krebsstand hat.
Ja, genau. Auch ein adoptiertes Mädchen mit familiären Problemen, mit 13 in die Drogenszene abgeglitten, dann irgendwann ein paar Jahre später den Sascha kennengelernt, älter, ein starker Mann, der sie da quasi rausgeholt hat und war halt auch sehr stark von dem beeinflusst. Und ja, und dieser Sascha, 23, 24 Jahre, waffennah, immer so Bilder mit im Kampfanzug posiert und ja, eben ja auch schon gesagt, schon verheiratet und ein Kind, aber mit Diana dann zusammen und mit ihr zusammen gelebt. Ja, und
ja, eiskalter Mord, beide, mit Täterschaft.
Pass auf, ich sag dir die Urteile.
Also ich sag mal kurz, was ich vermute.
Ja. Nee, ich muss dir noch einen Hinweis geben.
Ja.
Es ging ja dann auch vor Gericht um diese geplanten Giftanschläge, wo es dann halt hieß, wurde das jetzt durchgeführt oder nicht?
Ah ja,
ihr habt darüber geredet, es wurde auch Gift besorgt, dieses E605 und Rattengift.
Ach, die haben das Gift besorgt?
Ja, wir haben da aber jetzt keine Spuren im Haus gefunden.
Kann ich dir sagen, Rücktritt vom Versuch. Freispruch.
Ja.
Stimmt.
Und
weißt du, wann man von einem Versuch zurücktreten kann?
Ja.
Weil es gibt ja oft so, dass du sagst, hey, wir überfallen jetzt eine Bank und dann fahren die schon vor und ziehen schon ihre Masken auf. Mhm. Und wenn du dann sagst, ey, nee, wir machen das doch nicht, dann ist das Rücktritt vom Versuch. Aber wenn du das, du musst das aus eigener Initiative machen, selber sagen, ich mach das nicht mehr. Mhm. Wenn du aber aufhörst, die Tat durchzuziehen, weil, was weiß ich, einer dazwischen kommt, sagst, ah, nee, da läuft einer, das ist nicht gut, wenn wir jetzt das machen, weil der sieht uns. Mhm. Dann ist es kein Rücktritt vom Versuch. Das muss immer so aus eigener Initiative kommen. Dann ist es ein Rücktritt vom Versuch und dann bist du straffrei. Ansonsten wirst du wegen Versuchs bestraft.
Aber das Gericht hat es als erwiesen festgestellt, dass der Versuch stattgefunden hat mit dem Gift.
Ah, okay.
Es hat nur nicht funktioniert, weil die das nicht
richtig
gemacht haben und so weiter. Ja. Ne? Und deswegen
Also hätten die gesagt, wir haben schlechtes Gewissen, wir machen es doch nicht, dann wäre es ein Rücktritt, ja.
Also Julia hat bekommen 7 Jahre und 10 Monate.
Das ist das Mädchen mit dem Schlüssel.
Ja.
Ne?
Ja. Jugendstrafe ist ja auch erst 16.
Ja.
Und zu diesen 7 Jahren und 10 Monaten zählt das auch mit dazu, dass sie diese Giftanschläge da.
Ah ja.
Der Kai, das ist ja der Freund von der Ines.
Der Koch.
Genau, die quasi den Auftrag gemacht haben.
Hm.
Was glaubst du, was er bekommen hat?
13 Jahre.
Also er hat lebenslang bekommen wegen zweifachen Mordversuch, weil er mit diesem Gift auch mit da beteiligt war.
Ja.
Und Mord aus Habgier hat er lebenslang bekommen.
Siehste, habe ich nämlich vermutet.
Ja, ja.
Obwohl der nicht.
Er hat kein Messer in der Hand gehabt.
Der hat kein Messer in der Hand gehabt. Der war noch nicht mal am Ort und war tatbeteiligt.
Ja.
Mittäter.
Ja.
Habe ich ja gesagt. Wenn du nämlich genau, wenn du von dem ganzen Tatplan weißt, wie der abläuft und
du initiierst
und
den
dein
sogar,
ganzer Vorsatz damit drauf liegt und du noch von allem Bescheid wirst, weißt und die Täter quasi instruierst, dann bist du Mittäter.
Ja.
Kriegst du genau die ganze strafrechtliche Verurteilung kriegst du mit ab. Was ich aber noch, okay, mach mal erstmal zu Ende.
Die Ines wird nach Jugendstrafrecht, obwohl sie schon 20 ist, ich weiß nicht warum, aber
weil, ja, weil das richtet sich immer danach.
Ja, bis Entwicklungsstand.
Bis 21 kann man noch, man muss aber nicht, kann man nach Jugendstrafrecht verurteilen und das richtet sich immer so nach Entwicklungsstand.
Die haben sich jedenfalls dafür entschieden. Die genauen Gründe weiß ich nicht. Ja, die werden das ja irgendwie geprüft haben.
Ja.
Aber sie hat die Höchststrafe im Jugendrecht möglich, sind 10 Jahre, die hat sie bekommen.
Mhm.
Und Diana wurde auch nach Jugendstrafrecht. Du weißt, wer Diana war?
Nach welchem Tatbestand wurden die? Auch nach Mord, ne?
Ja, genau, genau.
Ja.
Das gleiche wie der Kai, nur der hat lebenslang bekommen, weil er älter auch ist.
Und sie halt noch im Jugendstrafrecht verurteilt wurde. Ja.
Und die Diana, die 18 Jahre alt ist, also 2 Jahre jünger als die Ines, die 20-jährige Ines, die direkt bei der Tat beteiligt war. Sie hatte ja ein Messer in der Hand gehabt und war mit in der Wohnung.
Ja.
Die hat 7 Jahre Jugendstrafrecht bekommen. Also weniger als die Ines, die Höchststrafe bekommen hat, weil man der Diana dann auch noch so bescheinigt hat, die
Verstehe
ich. Die wollte, die hatte eigentlich keine Tötungsabsicht gehabt.
Ja, ja. Mhm.
Die hat zwar mitgemacht letztendlich, aber war irgendwie.
Na gut, dann haben sie es aber nochmal ganz gut hinbekommen. Finde ich, kann man auch anders sehen. Also, weil sie ja auch vor allen Dingen wusste, dass sie das Geld bekommt.
Ja,
okay. Die hatte ja auch Tötungsabsicht.
Also mit dem Mordplan, sie war da zwar dabei und es.
Vielleicht, das kann ja sein, dass die hätte ja auch zustechen können wahrscheinlich. Das hat sie aber nicht gemacht.
Hat sie nicht gemacht, nein.
Ja, und dann kann man natürlich dann so argumentieren, dass es heißt, nee, die hat nur Beihilfe geleistet. Ja,
ja, der Sascha, Mord aus Heimtück und Habgier, lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Zweifacher Mord.
Boah. Zu Recht.
Ja.
Absolut.
Ja. Aber das ist dann halt auch krass, so ein Urteil dann so vorzulesen oder zu hören oder schwarz auf weiß. Ne?
Ja.
Das wurde festgestellt, die besondere Schwere, Doppelmord.
Ey, besondere Schwere der Tat heißt, dass der im Prinzip jetzt immer noch im Gefängnis sitzt, oder?
Das ist gut möglich.
Könnte
ist gut
sein.
Möglich. Das müssen wir mal, oder das ist mal ein Auftrag an dich. Du musst das mal genau rausfinden als Jurist. Das so wie ich das verstehe, heißt es, es ist ausgeschlossen, dass man nach 15 Jahren, dass man vor 15 Jahren und dass man auch erst nach einem bestimmten Zeit einen Antrag auf Haft, das heißt nicht, dass man dann halt auch rauskommt und so. Das kann für immer sein.
Ja, ja.
Und es ist dann halt wirklich nur, es wird dann.
Ich versuche das mal genau zu recherchieren, aber ich glaube auch, wenn man verurteilt wird mit besonderer Schwere der Schuld, dann ist es so, dass man nur mit einem Antrag, der bejaht werden muss, kann man nach diesen 15 Jahren raus.
Ja.
Also wenn die den ablehnen, kann er theoretisch sogar. Das ist ja eigentlich immer nur in Amerika so, wo die Leute 50 Jahre
aber
im Gefängnis sitzen.
Damit kannst du schon verdammt lange im Gefängnis sitzen.
Genau, genau.
Locker auch, 30 Jahre.
Auch in Deutschland.
Ja, ja.
Was eigentlich in der Regel nicht der Fall ist.
Ja.
Weil hier immer irgendwann einer wieder rauskommt.
Ja, aber wenn man zum Beispiel an die Gladbeck-Geiselnehmer denkt.
Ja, der ist auch schon wieder raus.
Ja, ja, aber der hat verdammt lange gesessen.
Ja, ja, wegen besonders schwerer der Schuld. Und dann muss er dann immer wieder so einen Antrag stellen und dann entscheiden die, okay, können wir den jetzt raus?
Klar, und wenn dann auch diese Prognosen, ja, der ist resozialisiert und so weiter, dann heißt es dann irgendwann, okay, jetzt ist der
Und wenn der
70, komm.
Jetzt kann er mal, komm, die letzten paar Jahre, der tut nichts mehr. In Amerika ist das nicht so. Die sterben ja im Knast.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist so krass. Naja.
Ja, geerbt wurde auch nichts.
Wieso?
Es gab eine Erbunwürdigkeitserklärung. Da haben andere Verwandte quasi geklagt und dann wurde das dann halt festgestellt, das heißt Erbunwürdigkeit. Und dann haben die...
Echt, sowas geht?
Ja, die haben nichts geerbt.
Aber die haben doch einen Pflichtteil.
Haben
nichts geerbt.
Nichts geerbt. Firma ist auch...
Sowas geht?
Firma ist auch schnell insolvent gegangen.
Ja.
Und vom Vermögen ist am Ende auch nicht mehr viel übrig geblieben.
Warum?
Ja.
Insolvenz halt, ne?
Ja, also die...
Ey, was für ein Trauerspiel, ja, echt.
Überleg mal, dann ist dann
nur
halt
nur Scheiße gebaut.
Ja. Wie geht, das dann mit der Firma weiter, wenn dann der Inhaber, die Renate, die Verwaltung gemacht hat und der Inhaber, wenn die dann auch tot sind, wer führt das dann weiter und die Kinder sind dann vor Gericht und so weiter, da müssen ja auch Löhne gezahlt werden.
Ja, ja,
und
aber dieses rückt dann da nicht irgendwie der
Insolvenzverwalter,
der Stellvertreter
irgendwann das Ende. Das ist ja ein Familienbetrieb gewesen.
Ja, aber erstmal, die Firma ist ja nicht pleite, nur weil einer umgebracht wird. Die läuft und wenn dann derjenige weg ist, der da umgebracht wurde, dem die Firma gehört, dann kommt wahrscheinlich irgend so ein Stellvertreter, der das erstmal weiterführt und dann könnte das auch durchaus weiter gut geführt werden.
Es gab dann auch einen anderen Verwandten, der hat das dann weitergemacht. Irgendwann wurde dann alles verkauft und nachdem es verkauft wurde, war dann die Firma auch schnell insolvent.
Okay.
Und von dem, was sie dann da erben wollten, von dem ganzen Vermögen, war dann auch ganz schnell nichts mehr da.
Tolle Wurst. Dann haben sie es ja super hinbekommen.
Ja.
Sitzen wahrscheinlich immer noch im Knast und die Kohle ist weg.
Also die Frauen sitzen nicht mehr im Knast. Ne, der Einzige, der ja halt auch die...
Ich meine, wenn das Urteil...
Das war 98.
98, das ist ja also, schon... Das ist ja schon 25 Jahre her.
Also der Kai, der hatte ja auch lebenslang 15 Jahre dann quasi. Keine Ahnung, aber von den Frauen ist es dann halt auch bekannt.
Sitzt wahrscheinlich
die,
auch nicht mehr.
Die Geschwister haben keinen Kontakt mehr. Und soweit mir das bekannt war, ist, dass die Julia und die Diana nach dem Gefängnisaufenthalt auch dann eine Ausbildung gemacht haben im Knast und mit einer auch etwas früher entlassen worden sind mit einer guten Sozialprognose. Ja.
Ja. Und
mehr weiß ich dazu nicht.
Leben wahrscheinlich ganz normales, bescheidenes, kleines.
Keine Ahnung.
Normales Leben.
Ja. Ja. Crime Stories, Stefan. Das war richtiger Crime.
Ja,
oder?
Es war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber wenn man so diesen Fall so aufschlüsselt, dann denkt man immer so krass.
So eine absurde Idee und die dann auch durchgeführt wurde.
Also ich auch an alle unsere Hörer und Hörerinnen, diese Idee, Eltern oder Verwandte umzubringen, weil sie Geld haben, ganz schlecht, geht oft nach hinten los.
Mhm. Finde ich gut, dass du da nochmal so ein moralisches.
Ja, ich habe das auch hier, in Bonn war doch dieser Mettbrötchenfall, wo der irgendwie seine Mutter mit dem Mettbrötchen vergiftet ist. Ist alles aufgeflogen.
Ist das
oft kommt's raus.
Machst du das in der nächsten Folge?
Nein,
den Mettbrötchenfall.
Das war mal irgend so ein Fall.
Ach, bringt er nicht, ist er nicht gut genug oder was?
Nee.
Okay.
Außer bei einem Fall, da ist es noch nie aufgeflogen. Das ist dieser Kautex-Fall hier auch in Bonn.
Was für ein Fall?
Mit dieser Kautex-Firma.
Ja.
Ich recherchiere.
Da musst du aber da beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Mettbrötchen und Kautex. Ist das nicht das gleiche? Kautex?
Nee. Okay. Ist eine Firma. Ist egal.
Das war's.
Vielen Dank. Gut, dann
Outro und
wir verabschieden Ende. Uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Zart und bitter.